Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Nicht mal die Idee war ihm gekommen, aber als das Telefon klingelte und er zum Gespräch in den Kölner Dom gerufen wurde, ahnte Winfried Bönig, was kommen sollte. Das Angebot, Domorganist in Köln zu werden. Als kleiner Junge lebte Winfried Bönig ganz nah am Bamberger Dom. Dort hatte er auch seinen ersten Orgelunterricht vom Domorganist. So schrecklich anders ist sein Leben heute eigentlich nicht. Er lebt wieder in der Nähe eines Doms und Domorganist ist Winfried Bönig heute ja selber. Es ist eine Traumstelle, ohne Zweifel. Aber nicht die einzige von Winfried Bönig. Außer Domorganist ist er auch noch Professor an der Kölner Musikhochschule für künstlerisches Orgelspiel und Improvisation. Die Hochschule liegt nicht weit weg vom Dom. Kurze Wege zwischen Wohnen und Arbeiten. Der passionierte Fahrradfahrer kann trotz kleiner Kinder ganz auf ein Auto verzichten. Lauter gute Bedingungen, um das zu tun, was Winfried Bönig immer tun wollte: musizieren. Darum geht's heute, um die Musik und den Dom und die Musikhochschule und um Winfried Bönig. Herzlich willkommen, Winfried Bönig. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon, Angela Krumpen. Im Domradio die Sendung Menschen, heute mit Winfried Bönig. Und am Anfang steht der Fragebogen, deswegen bitte Alter.
53.
Beruf.
Musiker.
Gibt es sowas wie eine Berufung?
Musiker.
Von meinem Vater habe ich.
Die Gelassenheit.
Ohne meine Mutter.
Wäre ich nicht Musiker.
Oh. Das siebte von 8 Kindern zu sein bedeutet.
Jede Menge Trubel zu Hause und viele Vorbilder.
Klavier spielen durfte ich als.
11-Jähriger.
Das erste Mal an einer Orgel gesessen habe ich als?
13-Jähriger.
Als ich das erste Mal in Wien die Oper Salome gehört habe, habe ich erlebt, dass
Musik einen vollkommen umhauen kann.
Kirchenmusiker wollte ich werden, um
Menschen zu verändern.
Im Studium habe ich gemerkt,
dass ich nicht nur Organist bin, sondern Chorleiter, Klavierspieler, Ensembleleiter, alles, was mir Spaß macht.
In Memmingen konnte ich
aus dem Studium einen wirklichen Beruf machen.
Die schönste Aufführung in Memmingen war
der Lobgesang von Mendelssohn.
Eine Professur an der Kölner Musikhochschule zu bekommen war
6 Richtige im Lotto.
Von Memmingen nach Köln zu wechseln war
eine riesige Veränderung für einen Bayern.
In Köln braucht man kein Auto, wenn
man so schön wohnt, dass der Bereich, in dem man wohnt und arbeitet, fast die Größe eines Dorfes hat.
Ich habe guten Orgelunterricht gegeben, wenn
siehe vorhin, wenn ich den Studenten ein bisschen verändert habe.
Okay. Eine Improvisation an der Orgel gelingt, indem
die Inspiration mit einem macht, was man selber gar nicht erwartet.
Als der Anruf vom Kölner Dom kam,
habe ich mich hingesetzt und erstmal nachgedacht.
Mit 50 Vater werden heißt?
In die zweite Reihe treten und plötzlich viele neue Dinge erfahren.
2 kleine Töchter sind?
Der Traum.
Russisch lernen geht nur, wenn
man ein bisschen jünger ist, als ich bin.
Gott ist
über allem.
Dann schauen wir mal, was aus all diesen Themen jetzt in dieser Sendung Menschen wird. Im Domradio die Sendung Menschen. Heute mit Winfried Bönig, Domorganist und Professor an der Musikhochschule. 2 kleine Töchter und kein Auto. Sie haben eben schon gesagt, na, das geht, wenn man in einem dorfähnlichen Kontext wohnt. Mit Verlaub, Köln ist doch kein Dorf. Wie geht das denn?
Naja, es gibt doch diese schönen Viertel, Wedel, sagt man, wenn man Kölsch redet, die ja schon auch ihre Attraktion dadurch haben, dass sie abgeschlossene kleine Stadtteile sind. Wir wohnen im belgischen Viertel und das ist ja auch bekannt für seine Kleinteiligkeit, die vielen kleinen Geschäfte. Man kennt sich, man sieht sich überall, nicht nur auf der Straße, auch gegenüber, über die Straße hinweg in den Wohnungen. Das ist ja nicht dörflich, aber kleinstädtisch vielleicht.
Und im Sommer lärmend mit dem Brüsseler Platz, gibt es da nicht immer ein Problem?
Dafür wohnen wir zu weit weg, aber das würde mich, glaube ich, auch nicht stören. Ich bin ja Lärm gewohnt. Das finde ich sehr schön, wenn das so nach eben so ein bisschen Leben auf der Straße klingt.
Sie kommen aus Bayern, aus Bamberg. Geht das dann in Köln zu wohnen? Das ist schon ziemlich anders hier, oder?
Das ist eine Umstellung, eindeutig. Ja, also da gibt es viele Aspekte. Es ist einfach diese Orientierung der Bayern nach Italien und die Orientierung der Rheinländer nach Frankreich ist ja schon so ein grundlegender Unterschied. Der Katholizismus ist ein anderer. Das Leben in dieser Stadt, das weiß man ja, also diese Lebendigkeit, die Jugendlichkeit, das hat ja auch viele positive Seiten. Das alles merkt man so im Laufe der Jahre, was da anders ist.
Was geht denn gut und was geht nicht gut von dem, was anders ist?
Ja, was nicht gut geht, was mich immer ein bisschen ärgert, ist, wie die Kölner Verkehrspolitik, die Stadtpolitik, also was man aus dieser Stadt machen könnte eigentlich, die doch eigentlich doch eine tolle Stadt ist. Das ist so eine Eigenart, die ich eigentlich bis jetzt nur in Köln angetroffen habe. Was gut geht, ist die, ja, was ich gesagt habe, die Jugendlichkeit, die Aufgeschlossenheit, das kulturelle Leben, das ist schon ganz toll. Was wieder weniger gut geht, ist vielleicht die Ruppigkeit, die einem manchmal begegnet. Was dann gut geht, ist die darauf folgende Herzlichkeit. Mhm. Ja, man muss damit umgehen und es ist ja faszinierend, wie unterschiedlich die Menschen in Deutschland sind. Das finde ich ganz toll. Man fährt eine Stunde Zug und plötzlich sind alle ganz anders.
Der Stadtplaner Bönig, was würde der denn mit Köln am Reißbrett machen?
Naja, man muss ja nur die Zeitungen lesen, um das alles mitzuverfolgen, was anders ist, wie der Dom unter seiner Umgebung leidet. Das ist ja sicher das Hauptproblem, wie man als Fahrradfahrer täglich um sein Leben kämpft.
Wie oft fahren Sie gegen Einbahnstraßen?
Dauernd.
Aha.
Dauernd.
Dann würde ich mich nicht wundern mit dem Leben.
Ich muss ja manchmal, weil es gar nicht anders geht.
Also, okay, lassen wir die Fahrradfahrer mal raus. Aber der Dom, was konkret würden Sie denn anders machen? Also wirklich mal, Sie könnten am Reißbrett schaffen, wie Sie wollten.
Wenn ich ganz und gar wollte, dann würde ich ihm einfach seinen Betonkragen nehmen und ihn wieder auf einen Hügel stellen, die Tiefgarage entfernen, was natürlich gar nicht geht. Und die Architektur drumherum, die stört mich gar nicht so sehr, sondern dieses Eingemauertsein. Und ja, mit dieser Treppe zum Bahnhof ist ja schon viel geschehen, aber da könnte man eben ganz drum machen. Ich weiß aber, dass da auch viel in Arbeit ist und geplant ist.
Noch mehr 60er Jahre rausholen.
60er Jahre. Die schlechten Zeiten der 60er Jahre. Ich beginne ja gerade, wie glaube ich viele andere auch, diese Architektur auch zu schätzen. Der 60er war ja nicht alles schlecht, wie man es in meinem Leben immer sagt. Und da wurden aber eben auch viele Sünden begangen und das wären da einige.
Domorganist und Professor, das klingt nach ziemlich viel Arbeit. Ist das ziemlich viel Arbeit?
Ja, das ist das Schöne an dem Beruf, ist, man macht sich so viel Arbeit, wie man will. Ich könnte natürlich am Dom und auch an der Hochschule einfach genau das machen, was ich muss, da unterrichten und am Dom einfach die Messen spielen. Dann wäre es wahrscheinlich sogar gar nicht so viel Arbeit. Das Schöne ist ja dann, dass dieser Beruf einem die Freiheit lässt, aber auch den Ehrgeiz weckt, die Energie weckt, eben möglichst viel zu machen, vielleicht möglichst was zu verbessern, sei es an der Hochschule diese ganze Arbeit oder eben man gibt dann eben doch mehr Unterricht, als man muss oder man macht am Dom auch mehr Konzerte oder spielt schwerere Stücke, als man muss und dann entsteht manchmal sehr viel Arbeit, ja. Mhm. Aber ich würde natürlich jetzt auf sehr hohem Niveau klagen, wenn ich mich darüber beschweren würde.
Ich habe mir nur gefragt, ob es viel Arbeit ist. Es hört sich nicht an, als würden Sie sich beschweren. Sie haben als Kind von einem Domorganisten Unterricht bekommen. Aber das erzählen wir nach den Nachrichten. Im Domradio in der Sendung Menschen heute zu Gast, der Domorganist und Professor für Kirchen, Nein. Wie heißt das für künstlerisches Orgelspiel an der Musikhochschule in Köln? Winfried Böhnig. Das ist eine Welt, in der heute viel Musik ist, natürlich, aber die Welt, in die sie hineingewachsen sind, das war auch eine Welt mit viel Musik und noch mehr Kindern. Sie haben mal gesagt, ich bin in einem Taubenschlag groß geworden.
Ja, wir waren 8 Kinder. Ich bin das 7. Das ist natürlich schon mal von vornherein ein Taubenschlag. Wir hatten zwar eine große Altbauwohnung, aber in irgendeinem Eck saß immer jemand, und eine Kindheitserinnerung ist eben, dass aus mehreren Zimmern gleichzeitig Musik kommt, weil ein Bruder Klavier spielt, eine Schwester Cello spielt und eine andere singt. Und ich dabei irgendwie mit Legosteinen spiele. Also die Musik war ständig da und ganz selbstverständlich. Es war gar keine Frage, ob man mal irgendwas hört, weil es ja von selbst kam.
Das heißt, heute in einem Übekorridor in der Musikhochschule zu sein, wo es von allen Seiten klingt, ist eine sehr vertraute Erinnerung.
Ja, richtig. Du hast es noch nie gesehen, das stimmt, ja. Genau.
8 Kinder, heute ist die absolute Ausnahme. Wie war das denn damals? Waren Sie da auch so exotisch, wie eine Familie heute mit 8 Kindern wäre?
Naja, meine Erinnerung ist so, ich bin 59 geboren, ist so in den 60er Jahren. Also ich kann mich erinnern an Familien mit mehreren Kindern. 8 weiß ich, glaube ich nicht, dass ich mal noch getroffen habe. Aber naja, für ein Kind ist sowas ganz selbstverständlich. Im Nachhinein muss ich sagen, auch jetzt mit dem Vatersein von 2, dass es natürlich eigentlich unglaublich ist, was meine Eltern da zusammengebracht haben, und dass das alles so funktioniert hat, das erfüllt einen dann nachträglich noch mit großer Dankbarkeit.
Das würde heute ja schon am Familienauto scheitern. 8 Kinder. Da brauchen wir ja einen
kleinen. Ja, aber damals musste man sich noch nicht anschnallen. Wir sind von Bamberg 1000 Kilometer nach Süden gefahren, 4 Kinder hinten auf der breiten Bank geturnt und alles mögliche über den Vordersitz drüber geklettert. Das war alles kein Problem.
Zu den jüngeren Kindern zu gehören, war das schön für Sie?
Ich glaube, dass es für mich gut war. Es ist ja sowieso so, wie es ist. Aber es war für mich gut, weil ich viele Vorbilder hatte. Nicht jetzt, weil die alle ganz toll gewesen wären, aber eben ein älterer Bruder, der Klavier gespielt hat, und das wollte ich dann auch. Oder einfach zu sehen, wie die leben, was die so machen. Das gibt es viele Erinnerungen, die mich geprägt haben. Das ist, glaube ich, das Schöne dran, wenn man Geschwister hat.
Der Vater war gar kein Musiker, der hatte eine Versicherungsagentur, und im Fragebogen haben Sie gesagt, ohne meine Mutter wäre ich nicht Musiker. Also die Musik, kam die von Ihrer Mutter?
Ja, also mein Vater hat auf die Frage, ob er Musiker ist, immer gesagt, ich spiele nur Radio und hat gerne, also ich weiß nicht, gar nicht mehr, so Marschmusik, und wenn es mal eine Arie von Verdi war oder Puccini, das schon, aber ansonsten eigentlich mit Musik gar nicht viel am Hut gehabt. Und meine Mutter war einfach ganz hoch musikalisch. Ja, also sie hat, kannte auch viele Dinge, wo ich ganz überrascht war. Sie hat einmal, waren mal in der Oper, und dann hat sie gesagt, es war, glaube ich, Figaro, dass die Sängerin bei einer Arie die erste und zweite Strophe verwechselt hat, in der falschen Reihenfolge gesungen hat. Da war ich völlig platt, weil ich niemals gedacht hätte, dass sie das so gut kennt. Also es war ganz im Verborgenen, aber dadurch kam eben die Wertschätzung, die auch mein Vater dann respektiert hat. Es ist ja wichtig, weil solche Unterrichte bei 8 Kindern für Klavier, Orgel, Cello, das kostet ja ein wahnsinniges Geld.
Und das können ja nicht nur die Unterrichte gewesen sein. Also Sie haben von Salome erzählt, die Sie in Wien gehört haben. Das ist weit weg von Bamberg. Erstens, also da muss man hinfahren, um in die Oper zu gehen. Und außerdem waren Sie noch ein Junge oder ein Heranwachsender, das weiß ich nicht genau. Aber jedenfalls waren Sie noch...
Als Schüler war das, ja. Ja.
Das heißt, da waren nicht nur die Unterrichte, da waren ja auch Anstrengungen, aufgeführte, konzertante Musik zu erleben.
Ja, da muss ich wieder in Dankbarkeit von meinen Eltern erzählen, weil ich mit meinem Vater, ich weiß nicht aus welchem Grund, er musste nach Wien Bekannte besuchen und hat mich gefragt, ob ich mitkommen will. Ich war vielleicht 14, 15 und ist mit dem Auto nach Wien gefahren von Bamberg aus, und dann war ein Abend frei, und dann hat er mich gefragt, ob ich in die Oper gehen will. Also er selber wollte nicht, eben weil er damit nicht so viel anfangen konnte, aber dass er zu mir sagt, jetzt nicht wir gehen essen oder bleib im Hotel, sondern willst du in die Oper gehen, ich zahle dir eine Karte, das finde ich also einfach nachträglich eben sehr schön. Und dann hat er mir auf die Art, ohne das zu wissen, so ein Erlebnis verschafft.
Hat er ein Gefühl dafür gehabt, dass die Musik so wichtig für Sie werden würde?
Nein, das glaube ich nicht.
Sie waren immerhin schon an der Domorgel im Bamberger Dom und Ihre Begabung hatte sich doch schon auch gezeigt.
Zu diesem Zeitpunkt glaube ich noch nicht. Ich war halt einfach ein interessierter Orgelschüler. Ich glaube, es hat ihm gefallen, dass der Sohn im Dom spielt. Oder das weiß ich auch. Also das, aber er konnte das, also meine Mutter konnte das sicher sehr gut abschätzen, aber er konnte das nicht abschätzen und hat aber keine Steine in den Weg gelegt.
Die Salome, die interessiert mich noch. Sie haben im Fragebogen, da habe ich schon danach gefragt, gesagt, da haben Sie das erste Mal erfahren, wie überwältigend Musik sein kann. Was war das denn? Die Verbindung von Text und Musik? War es die Oper, die Opernwelt oder war es wirklich die Musik?
Also für mich ist bis heute die Salome eine der, nicht nur eine der Opern überhaupt, sondern eines der Musikstücke überhaupt, weil es also eben die Psychologie, die in dieser Handlung steckt, von dieser wahnsinnigen Frau, die ihr Leben dafür hergibt, um einen Mann zu küssen, das ist unglaublich packend. Also ich konnte den Text vorher schnell lesen und habe dann eben deswegen auch alles verstanden. Vielleicht wäre es sonst auch ganz anders gegangen. Und wie das in Musik umgesetzt ist, also dieses Schwüle und Aufgeheizte und Verrückte einfach, das, also was Musik kann, kann man daran ganz beispielhaft zeigen. Das ist ja, kann man dann auch wiederum übertragen. Also Musik muss ja die Menschen packen, sonst braucht man sie nicht machen. Und das ist natürlich bei so einem Stück exemplarisch.
Sind Sie anders das nächste Mal nach Wien und der Salome an der Orgel gesessen im Bamberger Dom?
Ja, nun will ich das nicht so idealisieren. Also das hat natürlich lange in mir gearbeitet und man trägt in der Jugend einfach, auch in dieser musikalischen Ausbildung, man trägt Bausteinchen zu Bausteinchen. Man hört dann plötzlich mal eine Sinfonie von Beethoven oder irgendwas anderes und alles prägt einen. Und das hat mich eben besonders geprägt, aber dass ich jetzt danach völlig ein anderer Mensch gewesen wäre, das wäre es
nicht. Ich meine ein anderer Mensch, aber dass einfach dieser Zugang, der zur Musik da war, dass der sich dann auch im eigenen Spiel gezeigt
also
hat.
Ich glaube, dass ich die Verbindungen zwischen dem allen erst später gezogen habe. Das ist dann die Reife. Ich bin bestimmt danach nach Hause gegangen, habe einfach meine Sachen weitergeführt, aber dann zu merken, Mensch, Musik muss so sein, das kann man vielleicht auch erst, wenn man dann studiert hat, dann
weiterkommt. Bei aller Musik gab es feste Regeln und auch eine feste Regel, wann man erst Klavier lernen durfte. Das erzählen wir gleich. Der Domorganist. Heißt es zu Köln? Winfried Böhnig, der Domorganist von Köln, der Domorganist in Köln? Welche Präposition muss ich nehmen?
Also ja, man sagt dieses zu Köln, es klingt etwas feierlicher. Der Dom zu Köln, sagt man doch, das heißt auch die Universität zu Köln.
Das weiß ich ja alles, aber beim Domorganisten weiß ich es nicht.
Also auf dem Briefpapier steht Domorganist zu Köln, aber ich bin Kölner Domorganist.
Der Kölner Domorganist, Winfried Böhnig, heute zu Gast im Domradio. Es gab unglaublich viel Musik bei Ihnen zu Hause, aber es gab auch feste Regeln. Und Klavier haben Sie nicht wie viele Kinder so mit 6 oder mit 5 angefangen, sondern erst mit 11. Und das lag an einer Regel.
Ja, die hatte meine Mutter aufgestellt. Erstmal ins Gymnasium schaffen und dann gibt es Klavier. Und ja, so war das bei uns allen. Also alle in der 5. Klasse Gymnasium dann angefangen. Und weil ich der 7. war, wollte ich das erst nicht mehr, weil ich dachte, das haben alle schon gemacht und es war so die reine Opposition.
Und, das fing aber früh an in der 5. Klasse.
Ja, wie das so ist, man will das eben nicht, was die anderen machen. Und dann hat meine Mutter gesagt, wenn ich das nicht mache, dann hältst du mir das mein Leben lang vor. Wir machen einen Vertrag, du musst jetzt, ich weiß nicht mehr, 6 oder 8 Wochen hingehen, danach darfst du dich entscheiden. Es war ein weißer Kompromiss, sonst wäre mein Leben ganz anders verlaufen.
Und nach den 8 Wochen wollten Sie
das? Hat keiner mehr geredet darüber.
Sie selber aber auch nicht?
Nee, war dann ganz vorbei.
Aber es ist ja nicht beim Klavier geblieben, es ist ja die Orgel daraus geworden. Und im Fragebogen haben Sie gesagt, mit 11 Klavier, mit 13 Orgel. Wie kam denn nach 2 Jahren die Orgel ins Spiel?
Zu Hause lagen unglaublich viele Noten herum, auf dem Klavier und neben dem Klavier. Und da habe ich eines Tages das Orgelstück überhaupt gefunden, Bachs D-Moll Toccata, und habe zu meinem Erstaunen festgestellt, dass da 3 Notenlinien sind statt 2 und habe das meiner Mutter gezeigt, es kommt immer die Familie ins Spiel. Und habe gesagt, schau mal, und dann mein Bruder stand noch daneben, einer meiner Brüder, und dann sagt sie, ja, das ist ein Orgelstück. Und dann sagt sie zu meinem Bruder, nicht zu mir, sollen wir ihn mal zum Orgelunterricht anmelden. Und dann sagt mein Bruder, ja, dann er hat, glaube ich, dann sogar den Domorganist gefragt, weil er ihn kannte, und so kam das. Also bin da einfach reingerutscht, ganz dumm.
Und als Sie das erste Mal dann an der Domorgel gesessen sind und selbst gespielt haben?
Das weiß ich noch, das war das war ein schönes Gefühl, ja.
Da kommt ja ein anderer Klang raus als beim Klavier und es ist auch ein anderes Raumerlebnis. Mhm. War das irgendwie, naja, also ich meine, es ist sehr mächtig, aber man muss gar nicht viel können und trotzdem klingt es halt sehr gewaltig.
Also mein Gefühl ist immer noch, das höre ich noch vor mir, dieser Raum, wie dieser Raum antwortet. Der Bamberger Dom ist ja viel kleiner als der Kölner Dom, aber der ist trotzdem natürlich eine große Akustik und dass ich da mit ein paar Fingern, ich weiß sogar noch das Stück, das ich da gespielt habe, ein völlig unbekanntes Magnificat von Dondrieu, das muss man überhaupt nicht kennen, das war in der Orgelschule drin, ich war ja Anfänger. Mhm. Aber trotzdem hat mit diesem Stück der Dom geklungen, das war sehr beeindruckend, das habe ich bis heute behalten, ja.
Sie haben ja direkt am Bamberger Dom gewohnt, das heißt, Sie konnten da einfach immer jeden Abend zum Üben hingehen.
Nee, da gab es ein Domchorhaus, eben Domchöre gibt es ja da überall an den Domen und da stand eine Elektronenorgel und auf der habe ich geübt.
Okay, nicht auf der großen Domorgel.
Nee.
Okay. Wann haben Sie denn das erste Mal eine Gemeinde begleitet?
Das war im Altenheim. Auch ganz in der Nähe ein Requiem. Der erste Gottesdienst, den ich gespielt habe, war ein Requiem, das weiß ich noch. Da hat mein Lehrer gesagt, die brauchen da jemanden, kannst du da hin? Ich kann das doch gar nicht, nie gemacht. Ja, schau dir das an, das ist alles kein Problem. Und dann habe ich da mit zitternden Händen auch an einer Elektronenorgel, also eine furchtbare Entwicklung habe ich da in meiner hinter mir, wie Sie sehen. Und habe ich an der Elektronenorgel da das Requiem im Altenheim in Bamberg gespielt.
Das ist ja was völlig anderes. Also einen Raum zum Klingen zu bringen, sodass er antwortet, ist dann was völlig anderes, als eine Gemeinde zu begleiten. Hat Ihnen das beide Spaß gemacht oder haben Sie das eine mehr in Kauf genommen, um das andere machen zu können?
Also damals, dieser besagte Gottesdienst, das war für mich eine Riesenaufregung. Ich habe wirklich gezittert und war ganz, da habe ich an Musik überhaupt nicht gedacht. Ich habe dann natürlich später gemerkt, dass das natürlich auch Kunst ist und das muss man auch so als solche betrachten, sonst geht man als Organist ja irgendwann mal ein, weil das ja ein wesentlicher Teil der Arbeit ist. Und einen Gottesdienst zu spielen, Gemeinde zu begleiten, Gemeinde zu animieren, das ist alles eine sehr schöne Sache. Und das ist ja das, was ich meine, man muss Menschen verändern, man darf nicht wegen der Musik da sitzen. Ich bin kein Konzertorganist.
Das ist jetzt schon oft gekommen, dass Sie Menschen verändern wollen bei Ihren Studenten, bei Ihren Schülern, auch bei den Gemeindemitgliedern?
Ja, warum bin ich sonst da? Ich verdiene ja Geld und ich muss ja mein Geld wert sein. Ich denke, das ist eine seelsorgerliche Arbeit, die ich mache in der Kirche, wenn ich dann Gottesdienst spiele. Und ich denke mal, dass auch die Priester, die vorne stehen, doch sagen wollen, ich halte eine Predigt, ich mache einen Gottesdienst so, dass die Leute rausgehen, sagen, ja, entweder es geht mir besser, ich bin getröstet oder diese Stunde war schön, hat mich beruhigt und nichts anderes will ich doch auch. Ich will, dass jemand sagt, Mensch, das war ein schönes Stück, ich bin richtig ruhig geworden, das hat mich richtig aufgeregt, das hat mir Spaß gemacht zu hören, da musste ich lachen, da musste ich weinen, also irgendwas tun, weil wenn die Leute einfach so wieder rausgehen, dann kann man auch ein Radio anmachen. Darf ich das hier sagen im Radio?
Sie haben es schon gesagt. Schon passiert. Naja, man kann ja das Radio anmachen und den Domorganisten hören. Zumindest sonntags kann man
das. Das ist was anderes als live trotzdem. Ja? Also das,
live ist es schon.
Ja, ich meine, ich schätze das Radio und es ist ganz wichtig. An viele Stücke habe ich im Radio kennengelernt. Das ist klar, dass ich nicht gegen das Radio spreche, aber wir leben ja als Musiker doch vom Live-Erlebnis.
Da würde ja der Raum fehlen. Also das Radio höre ich in meinem Wohnbereich. Ich höre das nicht in diesem riesigen Raum, der antworten kann. Also alleine das würde schon fehlen.
Ja, das kann man eben ausgleichen. Ich meine, was gibt es Schöneres, als abends zu sitzen und ein Stück Musik zu hören im Sessel mit einem Glas Rotwein. Also das gleicht dann bestimmte Sachen aus. Das kann ich im Dom nicht machen. Da habe ich ein anderes Erlebnis. Also Musik hören hat mit dem Ambiente unbedingt zu tun. Das wissen ja auch die Psychologen. Und man muss sich das eben immer sein Nest so zurechtdrücken, wie es dann da gerade passt.
Aus dieser Welt ist der Kirchenmusiker Winfried Bönig geworden. Die Eltern haben grünes Licht gegeben, ganz unkompliziert und unspektakulär, was nicht selbstverständlich ist an dieser Stelle. Und den Weg des Kirchenmusikers, den verfolgen wir in der zweiten Stunde. Und vorher hören wir ein Gedicht, was er uns mitgebracht hat.
Ermutigung nach 200 Jahren auf dem Heimweg von einem Orgelkonzert. Zu Füßen Gottes, wenn Gott Füße hat, Zu Füßen Gottes sitzt Bach, nicht der Magistrat von Leipzig. Ein Gedicht von Rainer Kunze.
Am Mikrofon Angela Krummen, zu Gast im Studio ist heute der Domorganist und Professor an der Kölner Musikhochschule Winfried Böhnig. Im Wort, Winfried Böhnig, haben Sie uns zwei Menschen mitgebracht, Rainer Kunze und Bach.
Ja, das ist ja schon mal eine schöne Kombination. Bach natürlich einer meiner prägenden Gestalten überhaupt, die mich beeinflusst haben, und Rainer Kunze einer meiner Lieblingsautoren. Und wie ich das so sehe, hat auch Kunze Bach als eine zentrale Figur. Und dieses Gedicht, was ich gerade gelesen habe, hat mehrere Aspekte, die ich alle in diesen kurzen Worten eingefasst sehe. Und deswegen halte ich das für ein ganz wunderbares Gedicht.
Es beschreibt ja, dass jemand von einem Orgelkonzert nach Hause geht und dann über das Orgelkonzert dabei nachsinnt. Das wäre ein Konzertbesucher nach Ihrem Sinn, oder?
Ja, natürlich. Der hat wohl zugehört, das denke ich auch, ja.
Der hat nicht nur zugehört, der hat auch ein bisschen Hintergrund. Denn ich kann nur über den Magistrat von Leipzig schreiben, wenn ich weiß, dass Bach Zeit seines Lebens überhaupt gar nicht im Entferntesten die Anerkennung hatte, die er heute von uns genießt an Wertschätzung. Und dass er unglaublich schlechte Bedingungen hatte und sich mit dem Magistrat von Leipzig immer rumgeschlagen hat, dass sie doch bitte, bitte, bitte noch ein bisschen mehr Musik finanzieren mögen. Also das kann man auch nur schreiben, wenn es ein sehr wissender Konzertbesucher ist.
Ja, natürlich, das ist ein Gedicht, das, das verstanden sein will und nicht nur gefühlt werden kann. Das ist richtig. Ich glaube, es bezieht sich darauf, dass Bach bei seiner Anstellung hören musste, wenn man schon nicht die Besten bekommen könne, müsste man eben mit einem zweitrangigen Vorlieb nehmen. Mit dem zweitrangigen war Bach gemeint und die Besten waren Telemann und andere. Also der Magistrat hat sich sofort bei der Anstellung schon unsterblich gemacht mit dieser Aussage. Bach hat nicht so schlecht da gelebt, er hatte wohl Ärger mit manchen Vorgesetzten, die Bezahlung war, glaube ich, auch schon ganz passabel. Also der Nachfolger und der Vorgänger haben beide sehr viel weniger verdient als Bach selber. Mhm. Aber trotzdem waren die Bedingungen nicht leicht, das stimmt schon. Und das Gedicht spricht eben darüber, dass diese Kleinheit, die aus diesen Köpfen spricht, des Magistrats, dass die eben doch vor einem solchen Genie letztendlich nichts zu sagen hat und verschwindet. Und das ist eben sehr schön.
Das hat in der Tat ganz viele Ebenen und das heißt ja auch, zu Füßen Gottes sitzt Bach und nicht der Magistrat von Leipzig. Also da ist ja auch die Transzendenz drin. Also dieser Orgelbesucher, der wusste nicht nur viel und hat eine große Gabe, das, was er empfindet, in Poesie zu gießen, sondern der hat auch einen Bezug zur Transzendenz. Sonst würde er nicht sagen, dass...
Ja, genau. Also nicht wir entscheiden, also Bach schon nicht und schon gar nicht der Magistrat von Leipzig entscheidet, was wichtig ist. Eben das spricht da auch noch raus. Es gibt ein anderes Gedicht, das ich sehr mag, was ich jetzt natürlich gut kenne durch die Kinder. Der Mond ist aufgegangen und da heißt es eben, seht ihr den Mond dort stehen und dass man eben nur ihn halb sieht. Und so ist mit manchen Sachen, die wir getrost verlachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Mhm. An das denke ich da auch, weil der Magistrat eben überhaupt nichts gesehen hat und trotzdem sich ganz groß vorkam und alles das entscheidet eben sich doch nicht auf der Erde und das ist ein sehr tröstlicher Aspekt.
Aber der Dichter hat ja gesehen oder gehört in diesem Orgelkonzert und denkt da auf dem Heimweg drüber nach. Das Göttliche daran, ist das was, wo Sie sagen, das wünsche ich mir, dass der Orgelbesucher oder der Orgelkonzertbesucher so nach Hause geht?
Natürlich hoffe ich, dass die göttliche Dimension in der Musik gespürt werden kann. Ein Sender kann nur wirklich wirken, wenn er auch eine Antenne findet. Das ist ja eben ein Dialog, auch wenn es nicht so aussieht im Konzert. Man denkt ja, einer spricht oder spielt und die anderen hören zu. Aber was zwischen Spieler und Publikum abgeht, das ist keine Einbahnstraße, sondern das geht hin und her.
Sie haben viel Erfahrung damit gesammelt, mit diesem Hin und Her in Ihrer Zeit in Memmingen, als Sie als junger Kirchenmusiker anfangen konnten und alles, was es da so gab, inszeniert haben. Und über Memmingen sprechen wir gleich. Die Sendung Menschen im Domradio heute mit Winfried Böhnig. Winfried Böhnig, das war so organisch und so natürlich, dass Sie Kirchenmusiker werden wollen. Das wird da jetzt gar nicht so viel drüber reden. Sie sind einfach Kirchenmusiker geworden und alles war in Ordnung. Sie haben in München studiert und ich sag mal mit meinen Worten, ich vermute, Sie haben da erst gemerkt, wie begabt Sie wirklich sind. Das kann man in so einem kleinen Umfeld da, ist alles gut und man hat ja auch nicht so viele Tausende von anderen, die auch an der Domorgel sitzen wollen und spielen. In München war das anders. Da ist es schon deutlich geworden. Und danach hatten Sie Ihre erste Stelle als Kirchenmusiker in Memmingen. Memmingen für die Rheinländer, das ist eine kleine Stadt in Bayern, ne?
Kleine Stadt mit 40.000 Einwohnern, fast am Bodensee, ja, im Allgäu.
Und ist das auch so ein bisschen so eine malerische Stadt?
Schönes kleines Städtchen, ja. Ja, hohes Lebens, wie sagt man, Lebensstandard, also wunderbar, ja, sehr schön.
Also schönes Städtchen und Sie sagen, diese Stelle in diesem schönen Städtchen war ein Glücksfall.
Ja, ich rate jedem, der Berufsanfänger ist, in meinem Metier rauszugehen aus der großen Stadt. Wir haben oft das Problem hier in Köln, dass die Studenten hier sagen, ich will nicht weg aus Köln, also weil die natürlich dieses brodelnde Leben brauchen. In einer kleinen Stadt ist man sofort jemand, weil das war die Hauptstelle in St. Joseph in dieser Stadt und sofort schauen alle, da ist der Neue, man ist drin, man ist auch gefordert und kann sich nicht verstecken hinter anderen. Also was ich gelernt habe im Studium, das konnte ich da alles einfach, eigentlich habe ich aus dem Studium das Rezept und die Zutaten mitgebracht und in Memmingen habe ich alles zusammengeworfen und habe gekocht. Da war einfach eine fantastische Gelegenheit, alles auszuprobieren.
Wenn ich in diesem Kochbild bleibe, dann waren Sie ja gestartet mit der Idee, dass Ihnen, ich weiß jetzt nicht, was ist Orgel, ist das Kuchen oder Suppe? Oder also nennen wir es einfach Backwerk, das ist Backwerk, Ihnen besonders liegt. Und im Studium haben Sie gemerkt, eine gute Suppe und ein gutes Hauptgericht und ein gutes Dessert und ich weiß nicht was. Also Kirchenmusik ist viel mehr als nur Orgel. Es gibt viele Felder, auf denen ich gerne kochen möchte. Das konnten Sie in Memmingen, weil es da ganz viel gab. Da gab es Chöre, da gab es eine Infrastruktur, da gab es, die Voraussetzungen, um wirklich große Werke aufzuführen. Mhm. In einer kleinen Stadt, ist das ungewöhnlich gewesen oder war das damals normal?
Also einer der Unterschiede zwischen Bayern und dem Rheinland ist, dass diese Kleinstruktur der Kirchengemeinden, die Konzertvereine haben, die große Orchestermessen an Ostersonntag aufführen, dass die da viel stärker noch existiert als hier. Diesen Unterschied merke ich deutlich. Also es war da möglich, die großen Messen von Haydn zu den Feiertagen zu machen. Es war möglich, Beethovens 9. Symphonie zu dirigieren im Konzert. Und da würde hier in Köln ja kein Hahn danach krähen, wenn man spielt ja gegen die Philharmonie an. Und da unten ist das eben ein Ereignis. Und man kann sich seine eigenen Sporen verdienen, seine eigenen Erfahrungen machen. Und das ist einfach, ja, ein völlig kulturell völlig anderes Leben in so einer Stadt. So einer kleinen.
Wäre das heute auch noch so, ein Berufsanfänger, der heute nach Memmingen ginge?
Ja, würde ich sagen, eindeutig, ja.
Hat er diese Strukturen noch?
Also natürlich ändert sich alles und ich habe jetzt nicht den Einblick, ob es an meiner Stelle in Memmingen ist, es da noch genauso ist, was ich so noch mitbekomme aus Kontakten, ist es schon noch sehr ähnlich und es hängt ja immer von einem selber ab, das ist das Schöne an dem Beruf. Was ich schon gesagt habe, ich kann meinen Beruf stressfrei leben oder ich kann ihn mir selber positiv machen. Ich kann an so einer Stelle wirklich arbeiten, ich kann Leute animieren, ich kann Sponsoren finden. Das hängt von mir ab. Oder ich mache eben meine Arbeit und den Rest des Tages lese ich Zeitung oder was auch immer.
Haben Sie sich in Memmingen einmal durch die kirchenmusikalischen Felder gekocht?
Das kann ich sagen, ja. Das kann man so sagen. Kammermusik, wir hatten eine schöne kleine Krypta, die war abgeschlossen vom Kirchenraum, da konnte man alles Mögliche machen und eben Kammermusik gemacht, Cembalo-Abende, Orgelabende dirigiert, Oper gemacht, alles gemacht und das ist was, wovon ich heute unglaublich profitiere in der Tätigkeit an der Hochschule, weil man ja eigentlich einen besseren Stand hat, wenn man aus diesem Bereich kommt, für den man ausbildet. Wenn ich jetzt nur in Anführungszeichen Organist wäre und ich leite ja die Abteilung für die katholische Kirchenmusik und dann wären viele Dinge eben, kann ich nur sagen, ja, das würde ich so machen, aber ich kann wirklich sagen, das habe ich so gemacht. Und das würde ich Ihnen auch empfehlen oder das empfehle ich Ihnen nicht zu machen. Das gibt mir einfach auch mehr mehr Sicherheit und mehr Selbstbewusstsein Ratschläge zu geben. Das ist ja eine wichtige Entscheidungsphase für die Studenten. Man gibt ja Ratschläge und womöglich folgen die denen auch noch und dann sollten die Ratschläge ja auch gut sein.
Na, das tun sie gar nicht so selten, glaube ich, das Folgen. Ist es nicht dann, von dort aus nach Köln zu gehen, so als würde man sein Leben wechseln?
Ja, ich habe mein Leben gewechselt vom Kirchenmusiker, als der ich mich heute bezeichne, eben dann erst zum Lehrer und nach 3 Jahren dann an den Dom. Das war ein kompletter Lebenswechsel, der war aber dann auch irgendwann notwendig und das war schön, man muss ja auch mal irgendwann was anderes tun.
Dann wechseln wir gleich mal mit Ihnen von Memmingen nach Köln und vom Kirchenmusiker zum Lehrer. 1998, Winfried Bönig, das ist das Jahr, in dem sich Ihr Leben einmal ganz geändert hat. Sie sind von Bamberg nach Köln gekommen, haben an der Kölner Musikhochschule die Professur für künstlerisches Orgelspiel bekommen. Da haben Sie schon gesagt, das war ein Sechser im Lotto. Und Sie haben auch schon ein paar Mal gesagt, ich will, dass meine Studenten, dass sie sich verändern und ich will, dass ich ihnen wirklich was geben kann. Egal, ob es jetzt um die Orgel oder die Kirchenmusik geht oder um das, wie organisieren sie sich, wenn sie da mal selber dastehen. Wie ist es denn, die Studenten? Das ist ja doch durchaus eine andere Welt. Ich vermute, dass nicht viele von denen zu Hause auf dem Teppichboden mit Lego gespielt haben und aus 3 Zimmern kam Musik.
Heutzutage nicht mehr. Also die Kirchenmusik lebt ja von einem bestimmten Milieu. Das war noch zu meiner Zeit eigentlich so, wie ich aufgewachsen bin, das gut bürgerliche, kulturinteressierte Milieu. Und das gibt es immer weniger. Das heißt, es sind immer weniger von den Bewerbern, die ein breites Wissen sich schon angesammelt haben oder eine Kenntnis über klassische Musik. Das gibt es immer wieder, dass es eigentlich sich nur beschränkt auf das, was man gerade gemacht hat. Da habe ich mich zuerst geärgert und habe dann auch manchmal ganz komisch reagiert am Anfang. Aber das darf man gar nicht, weil es kommt jeder mit seinem Wissen und das ist so. Und dann da muss man drauf aufbauen. Das ist heutzutage wirklich, wirklich anders, ja.
Das hat sich vermutlich auch in den 1,5 Jahrzehnten, in denen Sie jetzt Hochschullehrer sind, auch wieder verändert, oder? Die Studenten vor 1,5 Jahrzehnten waren
ja anders? Das gibt, das ist alles viel bunter geworden. Also es war früher mehr ein einheitlicher Menschenschlag. Und das wird jetzt immer bunter, weil manche kommen aus Jugendchören und wollen das machen und lernen dann erstmal noch schnell Orgel, um dieses Studium machen zu können. Früher, also ich bin durch die Orgel hingekommen und wollte erstmal nur Orgel spielen und habe dann gemerkt, dass mich das auch interessiert. Also ganz anderer Weg.
Was ist Ihr Kriterium, wenn Sie in der Kommission von der Aufnahmeprüfung sitzen und da kommt so ein junger Mensch und da hängt jetzt sein ganzes Leben von ab, das denkt man ja an dem Alter, dass man diese Prüfung, wenn man sie schafft, dann alles gewinnt und wenn man sie verliert oder nicht schafft, alles verliert. Da sitzt also jemand und trägt Ihnen sein ganzes Leben an. Ich finde, das hat viel von dem, wenn man sich so einer Prüfung stellt, wenn man es wirklich ernst meint, wenn man wirklich denkt, das ist mein Weg. Wann sagen Sie hopp und wann sagen Sie top? Also was brauchen Sie von diesem jungen Menschen in diesem Moment, was er zeigt?
Das Gefühl, dass er ausbaufähig ist in dem, was er tut. Also dass er lernfähig ist. Die Grundqualität ist für mich nicht so entscheidend. Also wir haben auch schon Leute genommen, die weit, das ist nicht die Regel, aber es ist passiert, die weit unter dem Anforderungsniveau der Aufnahmeprüfung waren, aber die haben eine solche Begabung gezeigt, dass wir uns sicher waren, dass die weit kommen werden und sind dann auch weit gekommen. Und wenn wir das Gefühl haben, das wird nichts werden, weil einer schon wahnsinnig fest ist und eigentlich nicht, wenn man ihm was sagt, das eigentlich nicht umsetzen kann oder nicht versteht, das ist ja zu seinem Gunsten alles gemeint. Oder dass eben natürlich einfach nicht genügend Talent da ist. Das kann ja auch sein. Dann diese Verantwortung, die sehe ich schon auch. Ich bin schon oft sehr nachdenklich nach der Aufnahmeprüfung nach Hause gegangen, wenn man jemanden abgewiesen hat und vielleicht hat man eine Laufbahn verhindert und vielleicht hat man, oder man nimmt jemanden und muss dem nach 2 Jahren dann sagen, also das ist nicht genug, dann hat er ja 2 Jahre seines Lebens verschenkt. Das will man nicht, das passiert Gott sei Dank nicht so oft.
Aber wenn es passiert, sind Sie auch derjenige, der sagen muss, wir haben uns vertan und...
Naja, es gibt immer Kommissionen, also das ist ja alles immer eine Gruppenentscheidung, also das geschieht eigentlich auch dann schon immer sehr, sehr verantwortungsbewusst. Das ist wirklich, also jetzt in der Zeit, wo ich da bin, keine Handvoll, aber dann muss man das so sagen. Man muss die Reißleine ziehen und dies möglichst früh.
Was braucht ein guter Kirchenmusiker? Braucht der, dass er Transzendenz fühlt und das musikalisch umsetzen kann? Muss der Menschen fühlen können? Was braucht er?
Also wenn ich jetzt ganz technisch rede, dann braucht er Belastbarkeit. Mhm. Also das ist ein sehr anspruchsvoller Beruf, weil er an allen Ecken wird an einem gezupft, gezerrt und man muss immer was tun. Grundsätzlich muss er diese Überzeugung haben, dass das Richtige ist, weil ohne das kann er diese Anstrengung nicht unternehmen. Also wenn er jetzt mit allem eben, was die jetzt Transzendenz genannt haben, wenn er damit nichts anfangen kann und das nicht umsetzen kann, dann ist er, glaube ich, fehl am Platze, weil dann kann man das vielleicht 5 Jahre machen, aber dann irgendwann mal wird man leer.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Studenten oder Studentinnen oder Menschen sich zur Aufnahmeprüfung für dieses Studium präsentieren, die gar keinen Bezug zur Transzendenz haben.
Ja, ist auch so. Ja.
Haben die Mädels, die sie bei Ihnen präsentieren, die gleiche Chance wie die Jungs?
Mhm, absolut.
Auch später? Nur fürs Studium? Es geht ja den Mädchen oft so, dass sie, solange es um die Ausbildungswege geht, die gleichen Chancen haben, aber wenn es dann danach um die Anstellung geht, dann nicht mehr?
Also ich, nach meinem Eindruck, ich muss da vorsichtig formulieren, wir haben sowieso eigentlich, seit ich da bin, wir haben noch keinen arbeitslosen Kirchenmusiker produziert, die kommen alle unter. Also es ist nicht so, dass sich dann da 10 Leute bewerben und dann immer die Männer genommen werden, sondern die haben alle Stellen bekommen.
Also wäre ganz theoretisch auch eine Domorganistin zu Köln denkbar?
Ja, es gab ja auch eine Dombaumeisterin bis vor kurzem. Das hätte man ja wahrscheinlich vorher auch nicht gedacht.
Das war aber auch eine große Ausnahme.
Ja, aber es gab sie und es gibt auch, wenn ich richtig bin, 2 Domorganistinnen in Augsburg und in Freiburg an den Domen. Das gibt es schon.
Okay. Sie sind Domorganist, weil irgendwann ein Anruf kam von diesem ominösen Anruf.
Anonym war er nicht, aber ominös.
Ominös, genau. Im Domradio die Sendung Menschen. Heute mit jemandem, der nicht einmal einen 6er im Lotto gewonnen hat. Nein, 2-mal hat er das getan. Und weil er das getan hat, klingt sein Beruf manchmal so. Winfried Bönig, wann explodiert's?
Das war die Explosion, das war die Stelle in der Mitte. Genau.
Da ist es schon explodiert.
Ja.
Das ist die Domorgel, oben die Schwalbennestorgel oder unten die?
Beide.
Beide?
Man kann beide zusammenspielen an einem Spieltisch. Ja.
An einem Spieltisch kann man, okay. Ja, wahrscheinlich braucht man dafür auch 2.
Naja, das ist die Stelle, wo die höchste Lautstärke ist. Na klar, je mehr, desto besser.
Was haben wir da gerade gehört aus einer Explosion?
Das war ein Stück, das heißt Lux et Color, also Licht und Farbe, und bezieht sich auf das Fenster von Gerhard Richter, das ja vor einigen Jahren in den Dom kam, mit großem Aufsehen. Und meine Idee war dazu, ein Stück zu konzipieren, das im Akustischen genau das wiedergibt, wie dieses Fenster gemacht und gedacht ist. Es sind 11.000 kleine Quadrate, die ein Computer zusammengewürfelt hat. Mhm. Und an dem, mit dem, die Idee ist von Richter natürlich und die Nacharbeit an diesem Programm. Und ich habe auch mit einem Bekannten, ich bin kein Computerfachmann, er hat ein Programm entworfen, in dem 11.000 Töne entsprechend den 11.000 Quadraten einfach bunt zusammengewürfelt wurden die dann in die Zeit gepresst wurden, weil die Musik ja eine weitere Dimension hat im Verhältnis zur bildenden Kunst.
Aber was hat dann Ihr Orgelspiel das habe ich jetzt nicht verstanden, mit dem Computerprogramm zu tun?
Das sind 11.000 Töne in 10 Minuten, das kann kein Mensch spielen. Das sind 16 Anschläge pro Sekunde.
Okay.
Das muss die Orgel selber machen, da gibt es ein MIDI-Gerät in der Orgel, sodass diese Töne sind programmiert, das muss man vorher wissen, und ich bin derjenige, der die Farben in dem Moment improvisierend dazu zieht.
Das
muss man vielleicht sehen, um es wirklich vollkommen zu verstehen. Es ist eine Klangfarbenimprovisation. Die Töne bleiben immer gleich, aber jede Aufführung, die gestartet wird, ändert sich durch die verschiedenen Klangfarben.
Das ist interessant, dass Sie sagen, ich muss die Farben improvisieren, denn beim Richterfenster, was ja passiert ist, dass die Farben immer gleich bleiben und dass das Licht die Veränderung macht, je nachdem, wie viel Licht und welches Licht und welche Tageszeit, sieht man oben im Triforium wunderbare Farbspiele oder auch nicht. Also es ist interessant, dass Sie das jetzt genau umgekehrt sagen eigentlich, dass Sie die Farbe improvisieren.
Ich improvisiere die Farbe, genau. Also Richter hat das Bild, hat das Fenster ja auch nicht selber gemalt. Also er stand ja nicht mit dem Pinsel da und hat das Glas bemalt, sondern auch das hat der Computer entschieden. Also so spielt die Orgel eben auch selber. Mhm. Ich bin nicht der, der die Tasten drückt. Das ist eine der Entsprechungen.
Also das heißt tatsächlich, wenn man davor steht, würden sich die Tasten selbst bewegen? Man sieht die Tasten
sich bewegen? Die Tasten bewegen sich nicht, aber die Ventile, die normalerweise von den Tasten, bewegen sich selber.
Aber Sie ziehen die Register?
Ich ziehe die Register, dadurch kann ich das ganze Stück ganz leise oder ganz laut, je nach Sonnenschein, kann ich das eben dann machen. Also wenn es ganz hell ist, kann man sagen, also man spricht ja auch von hell und dunkel bei Musik. Es ist ja eine Übernahme aus der bildenden Kunst. Mhm. Ist es wirklich hell oder dunkel? Man sagt, die Musik ist mir zu grell. Das ist auch wieder aus dem optischen Bereich genommen. Also da gibt es schon grundsätzlich viele Entsprechungen und das kann ich dann einstellen, wie ich will. Ich könnte das Stück wie als ein Nachtstück ganz dunkel registrieren, dass es 10 Minuten nur so ganz verhalten ist, oder ich kann es ganz im gleißenden Sonnenlicht machen. Die Entsprechungen gibt es alle.
Das heißt aber, dass Ihnen das Fenster was sagt. Es gibt Menschen, die sind unglaublich begeistert von diesem Richterfenster. Ich oute mich gerne, ich bin das, ich liebe dieses Fenster, aber ich habe da schon unglaublich viel Gegenwehr bekommen. Das heißt, Sie sind jemand, der dem dieses Fenster auch was sagt.
Ja, es ist natürlich alles nicht so einfach. Ich kann Leute gut verstehen, die sagen, das durchbricht die Idee des Domes, in den Fenstern Personen darzustellen. Mhm. Das ist ein Bruch, das muss man zugeben. Man kann eben sagen, im 20. oder 21. Jahrhundert ist das nicht mehr so möglich. Es gab ja den Wettbewerb, diese ganze Geschichte. Mhm. Was mich fasziniert ist, dass es eben einer der größten Künstler unserer Tage ist und damals am Dom ja auch die größten Künstler gearbeitet haben und eben meiner Meinung nach in so einem Dom jede Zeit was beitragen muss. Und das ist jetzt nur ein Stempel des 21. Jahrhunderts und vielleicht sagt man im 23. Jahrhundert eben, das ist aus dieser Zeit und dann kommt hoffentlich was in 100 Jahren wieder, ja, und vielleicht öfters noch rein.
So wie Ihre beiden Spieltische gebaut sind, oben an der Schwalbennestorgel und unten an der Domorgel, haben Sie auch viel mit dem Fenster zu tun? Also Sie haben es viel im Blick.
Ich habe es ja im Blick, ich habe also mehr die Strahlen im Blick, die es manchmal gibt, wenn die Sonne reinscheint. An der Schwalbennestorgel kann ich ja nicht um die Ecke schauen und an der unteren kann ich so ein bisschen sehen, aber die Räumlichkeit, die dieses Fenster macht und dieses Licht, da war ja vorher ein weißes Glas drin. Das ist ja, also wenn man sich daran noch erinnert, das ist ja furchtbar gewesen. Und wenn da an einem Sonnentag von Süden die Sonne einfach reinschien, das ist also gar kein Vergleich mehr. Und wie sich das Licht im ganzen Querschiff verändert, das sehe ich sehr schön.
Wir haben ja schon einiges zu dem gesagt, wie Sie Ihren Beruf verstehen und was Sie sich wünschen, was Sie mit Ihrem Orgelspiel bewirken in den Menschen und im Raum und mit dem Raum kommunizieren und mit den Menschen kommunizieren. Wie ist denn dieser Raum, also dieser gotische Kirchenraum hier im Rheinland für Sie, der im Bamberger Dom groß geworden ist?
Naja, ich bin, als Bayer wächst man ganz anders auf, ich bin natürlich irgendwie barock geprägt, aber dieser Raum ist überwältigend, das ist ja gar keine Frage. Und er stellt ja auch eine Anforderung. Man tritt ja als Organist tritt man in Dialog mit dem Instrument. Man kann es nicht verändern. Das Instrument ist jedes Mal anders, in jeder Kirche, in jedem Konzertsaal. Ich muss mich unterhalten und muss sehen, was kann das Instrument. Aber das gilt auch für den Raum selber. Ich muss ja den Raum akzeptieren und muss mit ihm spielen. Und der Kölner Dom verlangt andere Musik, als wenn ich jetzt in einer kleinen romanischen Kirche spiele. Also da ist ja an mich die Anforderung, anders zu sprechen und kriege auch eine andere Antwort. Es ist wie ein Schauspieler, der in einem großen Saal spricht oder der ein kleines Kammerstück aufführt in einem Raum für 20 Leute, der spricht auch anders.
Wir bleiben noch bei dem Dom, aber wir reden gleich weiter. Winfried Bönig in der Sendung Menschen im Domradio, der Domorganist und Professor für künstlerisches Orgelspiel an der Musikhochschule in Köln. Jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Die Sendung geht zu Ende. Wir sind angekommen bei Ihrer Tätigkeit heute bei dem Domorganisten und wir waren eben mitten im Dom und haben über das Richterfenster gesprochen und wir haben die Musik gehört, die Sie zum Richterfenster komponiert haben. Ich weiß nicht, wenn man Domorganist in Köln ist, kann da noch irgendwas anderes hinterherkommen? Also wenn Sie sich nochmal verändern wollen würden, geht das überhaupt?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Die muss ich natürlich eigentlich mit Nein beantworten, weil das ist eine Stelle, die viele gerne hätten und die natürlich in einem enormen Namen verschafft und man sitzt auf dem Präsentierteller. Wichtig ist grundsätzlich, ich sage es einfach jetzt grundsätzlich, dass man zufrieden ist mit seiner Arbeit und man sieht es auch bei Prominenten, wo man denkt, Mensch, der hat es geschafft bis oben hin, die dann irgendwie drogenabhängig werden, alkoholabhängig, wo man sieht, das ist es auch nicht. Also ich kann nicht sagen, dass ich jetzt deswegen glücklich bin, weil ich am Dom bin. Ich bin deswegen glücklich, weil ich am Dom die Möglichkeiten habe, das jetzt zu tun und ich hoffe, dass weiterhin auch für die nächsten Jahre das so bleibt, dass ich Ideen habe, dass ich das umsetzen kann und dass ich so weit das so gut spielen kann, das ist ja nicht selbstverständlich, dass so gut spielen kann, dass ich selber zufrieden bin. Und das kann ich darauf antworten.
Das, was ich interessant finde, ist, dass Sie mit der Orgel angefangen haben und im Studium entdeckt haben, Kirchenmusik ist viel mehr als Orgelspielen und jetzt aus diesem großen Feld Kirchenmusik wieder sich auf das Orgelspielen haben reduzieren müssen, denn es gibt ja auch einen Domkapellmeister, der dann ein anderes kirchenmusikalisches Fach bespielt oder bekocht. Das finde ich interessant, dass sich das so, der Kreis so wieder geschlossen hat. Und Sie haben das ja sich nicht ausgesucht. Sie haben ja nicht geschrien, ich möchte gerne Domorganist werden, sondern Sie sind das gefragt worden und Sie haben gesagt mal, ich hatte gar keine Idee, dass das passieren könnte. Mhm. Aber dann hat sich die Orgel doch durchgesetzt.
Die Orgel hat sich durchgesetzt, aber ich hatte mich, bevor ich mich beworben habe auf diese Professur in Köln zum Beispiel, mich auch auf Chorleitungsprofessuren beworben. Mhm. Also ich habe mich, bevor das jetzt so kam, eben als Kirchenmusiker gefühlt, das tue ich heute auch noch. Und Kirchenmusiker heißt eben diese gesamte Tätigkeit machen, gerne machen und mit Leidenschaft machen. Das habe ich mit beiden gemacht. Ja, wenn man da ein bisschen weiter nach oben steigt, dann irgendwann kommt der Moment der Spezialisierung. Ich gebe sicher einige Domkapellmeister, ich weiß es auch, nicht in Köln, aber von an, die sehr bedauern, dass sie nicht mehr Orgel spielen können, weil sie das sehr gerne gemacht haben, weil die sich auch als Allround-Kirchenmusiker fühlen. Das ist so, aber da beklage ich mich jetzt überhaupt nicht.
Gibt es denn, also es muss ja kein Beklagen, aber man könnte das ja trotzdem bedauern, würden Sie nochmal gerne ein großes Werk dirigieren oder inszenieren? Oder?
Ja, natürlich. Das würde mir natürlich Spaß machen, klar.
Wäre das auch möglich, also als Projekt, dass Sie sowas nochmal als Projekt irgendwo machen?
Ja, das sind wir wieder bei der großen Stadt. Wir haben vorhin gesprochen über die Möglichkeiten einer kleinen Stadt. Wer wartet jetzt hier in Köln darauf, dass jetzt jemand mal endlich eine Passion aufführt oder endlich mal irgendwas
die Hammelmesse
macht und die Hammelmesse aufführt? Ja, das dafür ist dann natürlich mein Qualitätsanspruch zu hoch, weil ich möchte nicht irgendeine Aufführung dann machen. Das muss natürlich dann, wäre ein Riesenaufwand und dann koche ich eben doch in anderen Töpfen plötzlich. Mhm.
Also beruflich hat sich viel verändert und sich vieles so gefügt, dass Sie sagen, ich lebe mit 2x6 Richtige im Lotto. Privat hat es sich angefangen zu verändern. Da ist Ihr Leben jetzt in den letzten 4-5 Jahren auf den Kopf gestellt und wird noch weiter auf den Kopf gestellt, weil Sie noch mehr Kinder bekommen werden.
Ja, es steht nochmal Nachwuchs an, genau, terminiert für den 1. April. Genau, das macht dann das Leben noch ein bisschen bunter und vielleicht noch ein bisschen lauter, aber das bin ich ja gewohnt als Musiker.
Gibt es denn was, was Sie sich vom Leben wünschen, wie es sich weiterentwickeln soll?
Dass mir das Leben, also wenn ich jetzt nur von mir rede, natürlich denkt man an die Familie und denkt, dass allen gut geht. Also von mir selber wünsche ich mir die Ruhe bewahren zu können und die mir die Möglichkeit gibt, mit allen Dingen, die das Leben so bietet, gut umzugehen und auch den meiner Familie gut gegenüberstehen zu können, trotz Arbeit und allem drum und dran. Also ja, was ich mal als Gelassenheit bezeichne, das möchte ich gern behalten.
Wer weiß, vielleicht krabbelt da ja eine zukünftige Domorganistin herum in Ihrem Wohnzimmer heute. Winfried Bönig, ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind und von der knappen Zeit, die Sie haben, uns zwei Stunden geschenkt haben, um uns zu erzählen, wie Sie der Domorganist geworden sind, der Sie heute sind, und der Professor für künstlerisches Orgelspiel. Das will ich gar nicht vergessen, weil das ist von der Arbeitszeit her sogar noch mehr als der Domorganist. Und ich wünsche Ihnen sehr, dass diese Gelassenheit Ihnen erhalten bleibt oder noch mehr wird, die Sie gerade gesagt haben. Vielen Dank. Ich danke Ihnen alle fürs Zuhören und ich hoffe, da war irgendwas dabei, was Sie inspiriert. Nicht nur, wenn es um Kirchenmusik geht, aber vielleicht auch. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.